26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, O Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 25. Oktober 2025, gleich dem 3. Orban 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Bleiben Sie dran!
Gesagt. Sie erinnern sich, Vakile Dalio, ein legendärer Vogel und Sinnbild für das Böse, hatte einem jungen Möwenpaar mit einer Meereswoge die Kükenschar auf den Küstenklippen entrissen. Der Möwenvater bereute, dass er nicht auf die Möwenmutter gehört und einen besseren Nistplatz gesucht hatte und versprach ihr, die Küken zurückzubringen. Der Möwenvater flog zu seinen Freunden und die begleiteten ihn zu Vogel Simurgh, der das Sinnbild für das Gute war. Nur Simurgh konnte gegen den bösen Vakile Dalio ankommen. Simurgh sah von weitem zahllose Vögel herbeifliegen. Der Möwenvater klagte Simurgh sein Leid und bat, »O Simurgh, hilf mir, meine Kinder zu retten.« Simurgh sprach, »Mach dir keine Sorgen. Du wirst zwar eigensinnig und unwissend, aber ich werde nun gleich zu dem Vakile Dalio fliegen und deine Küken befreien. Ihr alle sollt mir folgen und kräftig mit den Flügeln schlagen.« Vakile Dalio hörte einen beängstigenden Lärm, und als er Simurgh und tausende von unerschrockenen Vögeln erblickte, bekam er einen großen Schrecken. Da schrie ihn auch schon der Möwenvater an. »O du elender Räuber, gib mir meine Küken zurück. Weh dir, wenn du ihnen etwas angetan hast.« Auch Simurgh verlangte die sofortige Auslieferung der Möwenkinder. Doch Vakile Dalio stellte sich taub und schaute in eine andere Richtung. So einfach wollte er nicht kapitulieren. Da griff ihn Simurgh an und es kam zu einem heftigen Kampf. Die anderen Vögel schlugen kräftig ihre Flügel zusammen und erzeugten einen so bedrohlichen Lärm, dass Vakile Dalio, dem Simurgh schon mehrere Wunden zugefügt hatte, in einem günstigen Augenblick des Gefechts die Flucht ergriff. Sofort schaute der Möwenvater im Nest des Räubers nach seinen Küken und fand sie zitternd in einer Ecke hockend. Simurgh trug die Möwenkinder auf seinem breiten Rücken zur Möwenmutter, gefolgt von einer großen Vogelschar. Die Möwenmutter nahm freudig ihre Küken unter die Fittiche. Sie küsste eines nach dem anderen und dankte Gott, dem Simurgh und anderen Vögeln. Als die anderen sich verabschiedet hatten, suchte der Möwenvater nach einem sicheren Platz für seine Familie. Damit nahm diese Geschichte aus dem bekannten Kelilei wa Demne ein glückliches Ende. Unser heutiges Sprichwort lautet Halol halolisch beosemon resid. Ein junger Mann lebte vom Diebstahl. So sehr ihn auch seine Mutter mahnte und darüber bekümmert war, er ließ nicht von dieser Sünde ab. Eines Tages rief die Mutter wieder ihren Sohn herbei. Sie strich ihm über das Haar und sagte, »Mein Sohn, ich weiß ja, du hörst nicht auf mich. Ich kann noch so oft sagen, dass du nicht mehr stehlen sollst. Aber ich möchte, dass du wenigstens ein einziges Mal etwas nach Hause bringst, was halal ist, was rechtmäßig ist.« Da sagte der Dieb, »Gut, Mutter, sag mir, was du haben möchtest. Ich werde es dir besorgen. Wenn du nichts haben möchtest, was haram, nämlich unrechtmäßig ist, dann bringe ich dir etwas Erlaubtes.« Die Mutter sagte, »Ich spüre meinen Tod herannahen und möchte, dass mir mein Sohn einen Tuchstoff bringt, den er rechtmäßig erworben hat und der halal ist, damit ich mir daraus mein Leichentuch vorbereiten kann. Tust du das für mich, mein Sohn?« Der Sohn sagte, »O Mutter, ich werde dir ganz bestimmt einen Stoff bringen, der halal ist. Es wird ein so guter Stoff sein, wie du ihn noch nie im Leben gesehen hast.« Das alte Mütterchen wollte ihren Sohn wenigstens einmal vom Stehlen abhalten und ihm zeigen, wie gut es ist, wenn man etwas auf rechtmäßigem Wege erworben hat.
Der junge Mann verließ das Haus. Er war tief in Gedanken versunken und überlegte hin und her, wie er wohl einen Stoff besorgen könnte, der rechtmäßig erworben, also halal, ist. Er hatte sich so sehr daran gewöhnt, von Dingen zu leben, die er unlauter erworben hatte, die also haram, nämlich religionsrechtlich verboten waren, dass er nichts anderes mehr kannte. Er ging in die Karawanserei und fragte, wann die nächste Karawane mit Stoffen in die Stadt käme, und erfuhr, dass eine Karawane unterwegs zur Stadt sei. Nachdem er wusste, aus welcher Richtung sie kam, schwang er sich auf sein Pferd und ritt so weit hinaus, bis er die Stelle erreichte, an der die Karawane vorbeikommen würde. Dann versteckte er sich. Die Karawane rückte näher, und als sie nahe genug war, stürmte der Räuber hinter dem Hügel hervor und ritt laut schreiend auf die Karawane zu. Die Leute in der Karawane hielten erschrocken an, und der Räuber befahl, »Ladet alles ab, was eure Pferde und Esel auf dem Rücken tragen.« Das taten die Händler. Da entdeckte der Räuber einen weißen Stoff. Er fragte forsch, wem dieser Stoff gehöre. Einer meinte, »Wenn du ihn willst, nimm ihn dir doch. Warum willst du wissen, wem er gehört?« Der Räuber konterte, »Werde nicht frech, der Eigentümer soll kommen.« Da trat ein Mann hervor, nahm den Stoff in die Hand und sagte, »Der gehört mir.« Der Räuber fragte, »Ist dieser Stoff halal, das heißt, ist dieser Stoff rechtmäßig erworben? Du hast ihn doch nicht gestohlen, oder?« »Gestohlen? Ich bin doch kein Dieb. Warum fragst du mich sowas?« »Weil ich einen Stoff nach Hause bringen will, der halal ist. Nun, wo du sicher bist, dass dieser Stoff halal ist, muss ich mir sicher sein, dass er auch für mich halal ist.« »Was meinst du damit?« fragte der Besitzer des Stoffes. Der Dieb: »Ich meine damit, du musst damit einverstanden sein, dass du mir diesen Stoff gibst und musst sagen, dieser Stoff ist für dich halal. Er gehört dir.« Der Besitzer des Stoffes weigerte sich. »Der Stoff gehört doch mir. Wie kannst du verlangen, dass ich ihn dir umsonst gebe und auch noch sage, er ist für dich halal?« Der junge Räuber drohte mit seinem Stock. »Sag laut, dass dieser Stoff für mich halal ist.« aber der andere wollte nicht und so steckte er einige heftige Stockhiebe ein. Da fürchtete er um sein Leben und rief: »Lass mich in Ruhe, der Stoff ist halal, halal!« Der junge Mann ließ sich den Stoff geben und sagte: »Jetzt kann ich beruhigt sein.« Dann beeilte er sich, nach Hause zurückzureiten und der Mutter den Stoff zu geben. Die Mutter freute sich und sagte: »Kann ich sicher sein, dass dieser Stoff halal ist und mir rechtmäßig gehört?« »Ja, Mutter, halale, halale, der ist hundertprozentig rechtmäßig. Ich habe seinen Besitzer so sehr verprügelt, dass sein Halal halolech beoseman resid, dass sein Es ist halal, im Himmel zu hören war.« Das Sprichwort »Sein, es ist halal« war im Himmel zu hören, verwendet man, um den Zustand seines Menschen zu beschreiben, dem mit Gewalt etwas weggenommen wurde und dem man auch noch zwang, zu erklären, dass er damit einverstanden ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im Gegensatz zur Masha'i-Philosophie, das heißt der peripatetischen Philosophie, die nur auf Beweisführung und Rationalität basiert, stützt sich die Philosophie der Erleuchtung, die Ishraq-Philosophie, auch noch auf innere Erfahrungen. Der Bahnbrecher für diese Philosophie war in der islamischen Welt Muhammad Sohrabardi. Wir möchten ihn und seine Ansichten heute vorstellen. Sohrabardi kam 1153 nach Christus, 549 nach der Hijra, in dem Dorf Sohrabard nahe Sanjan, Nordwest-Iran, auf die Welt. Er studierte in Maroghe und Isfahan und schloss mit den Gedankengut von Abu Avicenna Bekanntschaft. Sohrabardi, der auch Sheikh Ishraq, Meister der Erleuchtung genannt wird, erlernte Logik und Grundlagen des Religionsrechts bei dem großen Gelehrten und Philosophen Sheikh Majdeddin Gilani in Maroghe. Nach seinem Studium bereiste Sohrabardi viele Orte. Im Oströmischen Reich begegnete er Fakhruddin Mardini, einem namhaften Mystiker. In Damaskus lernte er Malik Suhail, den Sohn des bekannten Salaheddin Ayyubi, der die Kreuzritter erfolgreich besiegte, kennen. Dieser war Sufis und Gelehrten zugetan und bat den jungen Weisen aus Iran in Halab, Aleppo, zu bleiben. Dort befasste Sohrabardi sein großes Werk Hikmatul Ishraq, Philosophie der Erleuchtung, und stellte furchtlos seine Ansichten vor. Doch Religionsgelehrte in Aleppo erklärten ihn für einen Ungläubigen und forderten vom Herrscher Salaheddin Ayyubi seine Hinrichtung. So kam es, dass Sohrabardi festgenommen und schließlich 1191 schon mit 36 Jahren den Tod fand. Der zeitgenössische iranische Gelehrte Ibrahim Dinani sagte, Sohrabardi wurde unter dem Vorwurf der Anhängerschaft für Feuersanbeter exkommuniziert, obwohl er in meinen Augen ein großer Muslim als Mullah Sadra und ein größerer Gottesdiener als Ibn Sina war. Sein Tod wird Salaheddin Ayyubi vorgeworfen und dies ist ebenso ein böses Spiel zu jener Zeit gewesen. Weiß Gott, welchen Segen Sohrabardi gebracht hätte, wenn er länger geblieben hätte. Die Erleuchtungslehre von Sohrabardi wird deshalb zur Philosophie gezählt, weil er an die Vernunft glaubte. Aber da die Vernunft für ihn nicht die einzige Erkenntnisquelle ist, sondern die Enthüllung des Herzens und sein Schauen der Wahrheit, Kashf Vashuhut, die höchsten Stufen der Erkenntnis darstellen, kommt seine Lehre sehr der Mystik nah. Sohrabardi ist der Überzeugung, dass der Erleuchtungsphilosoph bestrebt ist, alles, was er auf der Stufe der Theorie und der rationalen Begründung erkennt, durch die innere Erfahrung zu enthüllen ist. Er betrachtet die Philosophie, Untersuchung auf reine Argumentation, als ergebnislos, war aber auch der Ansicht, dass die seelische Wanderung zu Gott ohne die Entfaltung der Vernunft und ohne logischen Gedankengang in den Irrtum führt. Sohrabardi empfahl seinen Anhängern, sein Buch Philosophie der Erleuchtung nur jemanden zu geben, der sich auf dem mystischen Weg um Befreiung von der Sünde angestrebt und auf den Empfang und die Aufdeckung der Geheimnisse der Wahrheit vorbereitet hat. Sohrabardi hat wertvolle Werke hinterlassen, die aus verschiedenen Gesichtswinkeln Beachtung verdienen. Typisch für seine Werke sind die Vereinigung von Poesie und Prosa, Koranversen und Überlieferungen, Philosophie und Gnostik. Seine Werke sind daher nicht nur wissenschaftlich, sondern auch literarisch von hohem Wert. Er hat seine Gedanken mal mit sachlich-logischer Beweisführung dargeboten und mal in Allegorien und Erzählungen ausgedrückt. Sein wichtiges argumentatives Werk ist das genannte Hikmatul Ishraq, Philosophie der Erleuchtung. Von seinen Werken in der Farsi-Sprache, die allegorisch und erzählerisch gestaltet sind, sind folgende zu nennen: Awaze Pare Jebrail, der Klang der Schwinge Gabriels, Akle Surh, der rote Intellekt, Partoname, Lichtbrief, Yazdan Shenacht, Gotterkenntnis und andere. In seinem Hikmatul Ishraq wird auf beste Weise die Philosophie der Erleuchtung dargelegt. Der Franzose Professor Henri Corbin, 1903 bis 1978, hat mit seiner Gruppe dieses Buch herausgebracht. Hervorragender Kommentar hat Allame Qutbuddin Shirazi dazu geschrieben. In vielen Abhandlungen wie in »Ein Tag im Kreise der Sufis« weist er auf die zentrale Rolle des Engels bei Lehre und Erziehung hin, wobei er den Thronengel Gabriel meint, der den Propheten durch die Offenbarung des Korans das Wort Gottes gelehrt hat. Sohrabardi benutzt besondere Wörter und Ausdrücke in seiner Philosophie. Die für Mulla Sadra zentralen Begriffe wie Sein und unweigerlich erforderliches Sein fehlen. Von zentraler Bedeutung in der Erleuchtungsphilosophie ist das Licht und Gott ist die Quelle allen Lichtes. Die Begriffsbildung von Sohrabardi kommt der Terminologie des Korans nah. Sohrabardi war der erste Denker, der Gott mit Licht bezeichnete, so wie es im Koran heißt, dass Gott das Licht der Himmel und Erde ist. Sohrabardi hat das Thema Gotterkenntnis in seinem Buch Nur al-Anbar, Licht der Lichter, aufgerollt und sieht in Gott die Wahrheit, deren Helligkeit die Augen blind macht. Das Licht der Lichter oder das absolute Licht ist das absolute Sein und alle Existenzwesen verdanken ihr Sein dieser Quelle. Dabei besteht die Daseinswelt aus verschiedenen Stufen der Helligkeit bzw. Dunkelheit. Wo ein Wesen zu stehen kommt, hängt von dem Grad seiner Nähe bzw. Entfernung von dem Licht aller Lichter, nämlich Gott, ab. Sohrabardi führt Erscheinungen der Natur wie Bewegung und Wärme auf das Licht zurück und ist der Ansicht, dass alles Licht aus dem Licht der Lichter hervorgeht. Das Licht der Lichter in der Philosophie des Sohrabardis ist gleichzusetzen mit dem unweigerlich erforderlichen Sein, von dem Avicenna spricht, dem Wajibul Wujud. Die Philosophie des Sohrawardi geht also vom Licht im Gegensatz zur Dunkelheit aus und deshalb nennt sich seine Lehre Ishraq-Philosophie. Ishraq bedeutet einerseits Licht und Helligkeit und andererseits deutet dieses Wort auf die Himmelsrichtung Osten hin. Sohrawardi hat die Begriffe Maghreb, Osten, und Maghreb, Westen, zu zwei mystischen Begriffen werden lassen. In seiner Terminologie ist Maghreb, Osten, der Ort des absoluten Lichtes, einem Licht, das durch nichts Materielles verunreinigt wird. Maghreb ist ein Gebiet, wo das vermischte Licht, das heißt die Materie, existiert und es kein absolutes reines Licht gibt. Sohrawardi sieht seinen mystischen Westen, Maghreb, in Quiravan, heutiges Tunesien, denn dies lag im äußersten westlichen Zipfel der damaligen islamischen Gebiete. Jemen befand sich im Osten der islamischen Gebiete von damals und Sohrawardi nannte daher seinen mystischen Osten Jemen. Zum Beispiel bedeutet der Begriff Sturz in Quiravan, dass jemand tief in das Materielle abgesackt ist und der Ausdruck Aufenthalt in Jemen bedeutet, dass jemand sein Ziel der mystischen Wanderung erreicht hat. Gemäß Sohrawardi hängt das Schicksal, welches den Menschen nach dem Tod erwartet, davon ab, was sein Geist auf dieser Welt vollbracht hat. Hat er nach Gottes Lohn gestrebt oder ist er den krummen Weg gegangen? Nach Sohrawardi ist der Geist wie alles andere Licht, aber dieses Licht schließt sich nach dem Tod eines Menschen, der Gottes Lohn verdient hat, dem Licht aller Lichter an. Und wahres Glück tritt für Sohrawardi, wenn der Geist des Menschen rechtschaffen ist, nicht auf dieser Welt, sondern erst nach dem Tod ein. Die Philosophie vor ihm hat Sohrawardi anhand des Korans und den Überlieferungen bewertet und in einem seiner Werke geschrieben, jeder philosophische Gedanke, der nicht dem Koran entspricht, müsse beiseite gestellt werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Dawood Zaman mit dem Titel Man Masto To Divane. Das heißt, ich bin betrunken und du bist verrückt.
من مستو تو دیوانه ما را که برد خانه صد بارو تو را گفتم کم زند و سکیمانه موسیقی
است و تو دیوانه، ما را که برد خانه صد بار و تو را گفتم کنزند و سپیمانه. خوشی باشد بی صحبت جانان، چو تو مستی افسون من افسانه، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه، ای حبیب نا
از خانه برون رفتم، مستی به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن خوشامانه. از خانه برون رفتم، مستی به پیش آمد، در هر نظرش مزمن صد گلشن خوشامانه. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه، صد عاقل و فرزانه. شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen.
Liebe Hörerfreunde, es geht weiter um die Frage der politischen Ethik gemäß dem Islam. Im vorherigen Teil haben wir gesagt, dass laut den islamischen Lehren Religion und Politik untrennbar zusammengehören. Wir haben Stellungnahmen von Imam Ali, Friede sei mit ihm, genannt und gezeigt, dass zwischen der volksfreundlichen Politik, welche der Lehre des Propheten und dem Islam entspricht, und der Politik der autoritären Herrscher keinerlei Ähnlichkeit vorliegt und sie nichts miteinander gemeinsam haben. Um die Sache noch besser zu verdeutlichen, ziehen wir in diesem Teil Verse aus dem Koran heran. Manche sind der Meinung, der Inhalt des Korans sei nur auf einige moralische und spirituelle Angelegenheiten beschränkt. Dies ist jedoch eine oberflächliche Ansicht, denn dieses Himmelsbuch enthält die Richtlinien für ein auf allen Ebenen gesundes und glückspendendes und zur Vervollkommnung führendes Leben für die Menschheit, und zwar sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Da diejenigen, die die Gesellschaft verwalten, entscheidend über das Schicksal eines Volkes bestimmen, lässt der Koran die Welt der Politik nicht außer Acht, sondern legt sogar den Grundstein für eine politische Schule. Diese überragt sogar deutlich alle anderen politischen Ideologien. Insgesamt gesehen unterscheidet der Koran die politischen Regierungssysteme gemäß ihrem Charakter nach religiösen und diabolischen, nach Systemen, die auf dem Unglauben und der Vielgötterei und dem Unrecht basieren, beziehungsweise Systemen, die auf der Wahrheit und dem Recht aufbauen. Einerseits berichtet er über die kluge Verwaltungspolitik von Prophet Yusuf, Josef, Prophet Davud, David und den Propheten Suleiman, Salomo, die alle auf ihre Art außergewöhnliche Eigenschaften und Fähigkeiten besaßen. Andererseits erinnert er auch an die ungerechten polytheistischen Systeme des Nimruds und des Pharaos und der Völker Ad und Samud und gibt deren Niedergang bekannt, welcher gemäß der festen Verwahrensweise Gottes eintrat. Der Koran hat außerdem den Auftrag aller Propheten Gottes wie folgt definiert. Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, damit sie gebieten, dient Allah und meidet die falschen Götter. Sure 16, Nahl, Vers 36. Aufgrund dieser göttlichen Mission hat Prophet Abraham sich gegen die üble, ungerechte Regierung seiner Zeit gewendet und trotz aller Drohungen das Banner des Eingottglaubens gehisst und fest mit Bestimmtheit zu den Abgöttern und diabolischen Regenten gesagt: Wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Wir verleugnen euch und eure polytheistischen Überzeugungen, und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt. Sure 60, Mubtahana, Vers 4. Dieser Vers bringt deutlich zum Ausdruck, dass das von der Einheit Gottes und dem Islam ausgehende politische Vokabular
transparent und energisch klingen muss. Er verdeutlicht, dass diejenigen, die den Weg der Dienstbarkeit des einen Gottes gehen, keine Nachgiebigkeit und Bereitschaft zur Versöhnung mit der Front der hochmütigen Mächtigen zeigen, solange diese nicht von ihren gegen Wahrheit und recht gerichteten Standpunkten und Grundlagen ablässt. Eine Versöhnung setzt voraus, dass diese Leute ihre Feindseligkeiten und offenen und heimlichen Verschwörungen und Umtriebe und ihr diabolisches Denken einstellen. Und gab aber immer eine Gruppe von Leuten, die im Gegensatz zu den Propheten, welche zur Stärkung und Wahrung der Kultur des Ein-Gott-Glaubens sich gegenüber den Abgottregimes ihrer Zeit erhoben haben, handeln. Diese Sorte von Leuten täuscht religiösen Glauben vor, aber sie zeigt den unterdrückerischen Herrschern gegenüber Sympathie, um ihre Position zu wahren und ihre persönlichen Vorteile zu decken. Der Koran hat diese Art von Tendenzen, die der politischen Kultur des wahren Islams widersprechen, verurteilt. Gott spricht: Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung herabgesandt worden ist? Und was vor dir herabgesandt wurde, während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter und Abgottregimes wenden wollen, wo ihnen doch befohlen worden ist, sie zu verleugnen und auf keine Weise zu ihnen zu tendieren? Da die wahre Ein-Gott-Kultur die Basis bildet, ist es gar nicht möglich, dass jemand wirklich an die Grundlagen und Prinzipien der Einheit Gottes glaubt und zugleich den hochmütigen Gewaltmächten zugeneigt wäre. Dieser typische Aspekt zeigt nicht nur den untrennbaren Zusammenhang zwischen Religion und Politik, sondern demonstriert auch, dass die politische, auf der Einheit Gottes aufbauende Kultur des Islams keine Ähnlichkeit und Gemeinsamkeit mit der politischen Welt der Ungläubigen, polytheistischen oder heuchlerischen Herrscher hat. Die politische Welt der ungläubigen Herrscher basiert auf Eigensinn und Frevel gegenüber Gott, Aggression und Unterdrückung, Verletzung der religiösen Gebote und Verstoß gegen die Rechte der Menschen. Es verdient unsere Beachtung, dass die Ablehnung und Distanzierung von Abgottregimen in einem Vers der Sure 2 Barara, dem Glauben an den einen Gott, vorangestellt wird. Und zwar heißt es im Vers 254 dieser Sure: Wer also falsche Götter verleugnet und an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Die Distanzierung von gotthaften Regimes scheint also eine Voraussetzung für den wahren Glauben zu bilden. Ausgehend von den Prinzipien des Tauhids, der Einheit Gottes, hat der Prophet des Islams das Bündnis zwischen Religion und Politik konkret verdeutlicht, indem er nach seiner Auswanderung nach Medina dort eine mächtige Regierung gründete. Zugleich bekämpfte er die diabolischen und arroganten Herrschaftssysteme und ihre Erscheinungsformen. Er schrieb an alle damaligen Machthaber und Imperien einen Brief und lud sie ein, den Islam anzunehmen. Er lud sie dazu ein, unter dem Dach der islamischen politischen Ordnung die Zwietracht durch Einheit und die Ungerechtigkeit durch Gerechtigkeit zu ersetzen. Statt Diskriminierung Gleichheit und statt Krieg zu schüren Frieden herzustellen. Statt Hass Liebe und Freundschaft walten zu lassen und statt mehreren Göttern und Herren nur dem einen Gott und Herrn zu dienen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Paul Studio ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali.